Deutschlandfunk Interview.
200.000 Euro in bar, in einem Schließfach. Das berichtete die Bild-Zeitung am Wochenende. Es geht um den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs, dem dieses Geld zugerechnet wird. Diese Berichte bestätigen auch andere Quellen. Und das Ganze könnte eine weitere Facette rund um einen Steuerbetrug der Hamburger Warburg Bank sein. Dort in Hamburg beschäftigt sich aktuell ein Untersuchungsausschuss mit dem Thema. Es geht auch darum, inwieweit SPD-Politiker darin verstrickt waren und sind. Auch der heutige Kanzler Olaf Scholz, der ja regierender Bürgermeister der Hansestadt war, ist Teil davon. Er soll am 19. August, also in gut 10 Tagen, erneut vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Am Telefon ist jetzt Fabio De Masi. Er saß im Europaparlament und bis zur letzten Bundestagswahl für Die Linke auch im Bundestag. Er kümmerte sich dort vor allem um Finanzkriminalität, war ein prägender Kopf des Wirecard-Untersuchungsausschusses und beschäftigt sich bis heute mit diesen Themen, unter anderem auch als Mitarbeiter der Universität in Kapstadt. Guten Morgen.
Guten Morgen und moin, Herr Köpper.
Herr De Masi, dem Berliner Tagesspiegel, der sich gestern ausführlich mit diesem Thema beschäftigt hat, dem haben Sie gesagt, das Schließfach ist Sprengstoff für den Bundeskanzler. Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
Nun, es ist so, dass 200.000 Euro in bar in diesem Schließfach lagerten. Es gibt keinen Beleg, dass die im Zusammenhang mit der Cum-Ex- bzw. Warburg-Affäre stehen. Das ist ja der Zweck von Bargeld, dass man elektronische Spuren verwischen möchte, insbesondere bei diesen hohen Summen. Aber es ist nun mal so, entweder Herr Kahrs erläutert die Herkunft dieser Gelder. Das hätte er übrigens tun müssen, wenn er diese Gelder auf ein Konto eingezahlt hätte. Ab 10.000 Euro muss man dann belegen, woher das Geld stammt. Oder er schweigt weiter und beruft sich auf die laufenden Ermittlungen gegen ihn im Zusammenhang mit Cum-Ex, dann liegt aber zumindest für die Öffentlichkeit nahe, dass diese Gelder damit etwas zu tun haben. Und dann ist das auch ein Problem des Bundeskanzlers, weil der explizite Job von Herrn Kahrs war nämlich, dass er die Treffen mit dem Bundeskanzler mit einfädelt. So legen es auch die Tagebücher des Cum-Ex-Bankiers Ole Jahres nahe.
Es gilt, das möchte ich an dieser Stelle betonen, natürlich die Unschuldsvermutung. Doch es gibt anscheinend viele offene Fragen. Das Ganze ist auch sehr kompliziert. Wir müssen jetzt nicht auf Cum-Ex und anderes im Einzelnen eingehen. Aber können Sie erklären, was der Ursprung dieser ganzen Causa ist in dieser politischen Gemengelage?
Nun, recht knapp. Cum-Ex sind Geschäfte bei den Aktien rund um den Dividendenstichtag. Also wenn die Gewinnbeteiligung ausgeschüttet wird, hin und her geschoben werden. Und es wurden durch Banken im Stile wirklich organisierter Kriminalität Steuerrückerstattungen beantragt für Kapitalertragssteuern, die man nicht gezahlt hat. Das ist wie wenn ich an die Supermarktkasse gehe und einen Pfandbon für einen Flaschenpfand auf den Kopierer lege und dann mir mehrfach auszahlen lasse, mit dem Unterschied, dass es hier um Milliarden geht. Und die Supermarktkasse, das sind wir bzw. der Staat. Und die Warburg Bank, die war eben auch verwickelt in solche Geschäfte. Und es steht der Vorwurf im Raum, dass die Hamburger Politik unter Beteiligung von Herrn Scholz, der damals erster Bürgermeister in Hamburg war, eben dafür gesorgt hat, dass diese Cum-Ex-Tatbeute in die steuerliche Verjährung läuft. Später konnte sie dann doch eingezogen werden. Aber damals war davon auszugehen, dass das Geld verjährt ist. Es geht da um viele Millionen Euro für die Stadt Hamburg. Und das wäre auch strafrechtlich relevant.
Die SPD-Spitze, Olaf Scholz, aber auch Johannes Kahrs haben sich aktuell jetzt nicht geäußert. Olaf Scholz selbst hatte ja gesagt, er könne sich an diese Treffen mit der Bankspitze als regierender Bürgermeister in den Jahren 2016, 2017 nicht mehr erinnern. Darauf verweist auch aktuell ein Sprecher im Bundeskanzleramt. Aber welche offenen Fragen bezüglich des Kanzlers haben Sie denn nun?
Nun, bekannt ist ja, dass Olaf Scholz eine wundersame Erinnerungslücke immer wieder auch im Bundestag hatte. Zunächst hieß es vom Hamburger Senat, es hätten überhaupt keine Treffen mit dem Cum-Ex-Bankier Ole Jahres zwischen Herrn Scholz und Herrn Ole Jahres stattgefunden. Dann wurde ein Treffen bekannt. Daraufhin habe ich am 4. März 2020, also so ungefähr, bis die Corona-Pandemie uns dann in Deutschland erreichte, Herrn Scholz persönlich gefragt, gab es weitere Treffen mit Herrn Ole Jahres. Er hat gesagt, da gibt es nichts außer das, was bereits in der Presse steht. Also damals ein Treffen, dann kamen zwei weitere Treffen heraus. Also es gab immer diese Salamitaktik, die natürlich massiv die Glaubwürdigkeit von Herrn Scholz beschädigt hat. Jetzt geht es aber eben auch darum, ob es Gegenleistungen gab. Es gab ja unabhängig von der Herkunft diese 200.000 Euro im Schließfach von Herrn Kahrs Spenden der Warburg Bank an die SPD, an den Bezirksverband von Herrn Kahrs Hamburg-Mitte, aber auch an den Landesverband der SPD. Und völlig unabhängig davon, woher nun diese 200.000 Euro im Schließfach stammen, offensichtlich hat die Warburg Bank sich bei der SPD bedankt. Und ich frage mich, wenn es eben keine politische Einflussnahme auf das Steuerverfahren gab, wofür dieses Geld dann gezahlt wurde. Selbst der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses der Hamburger Bürgerschaft, Matthias Petersen, der selber SPD-Mitglied ist, sagt, es ist davon auszugehen, dass diese Spenden eine Gegenleistung für das Engagement von Herrn Kahrs waren. Und das Engagement bestand eben darin, ein Treffen auch mit Herrn Scholz zu vermitteln. Und Herr Scholz hat im Übrigen einen Anruf getätigt bei Herrn Olearus, auch das geht aus den Tagebüchern hervor, hat ihn aufgefordert, ein Schreiben kommentarlos, also ohne schriftliche Spuren, an den damaligen Finanzsenator Herr Tschentscher weiterzureichen. Und der hat dieses Schreiben, das bereits im Finanzamt vorlag, mit den Argumenten der Warburg Bank, warum sie diese Steuern nicht zurückzahlen wollen, das hat er dann runtergeleitet in die Finanzverwaltung. Und Olaf Scholz hat selbst gesagt, in seinen eigenen Worten, er hätte das nicht gemacht, weil das sonst als Einfluss auf das Steuerverfahren gewertet werden könnte. Der Finanzsenator hat aber genau das gemacht. Und deswegen finde ich, wäre es das Mindeste, dass hier auch mal ein politischer Rücktritt erfolgt, zum Beispiel durch Herrn Tschentscher.
Sie werfen also Olaf Scholz vor, die Unwahrheit zu sagen oder beziehungsweise Dinge zu verschweigen?
Ja, und das tun nicht nur ich, sondern das tut zum Beispiel auch der Enthüllungsjournalist Oliver Schröm, der diese Tagebücher ja auch veröffentlicht hat, der den Deutschen Journalistenpreis gewonnen hat. Es ist also nicht jetzt hier das Anliegen eines renitenten Oppositionspolitikers, der ich ja zumal auch gar nicht mehr bin. Ich bin ja freiwillig aus dem Bundestag ausgeschieden, engagiere mich also nicht mehr weiter parteipolitisch, sondern mir geht es darum, dass wir ein Stück Wahrhaftigkeit noch in der Politik brauchen. Und dazu gehört auch, dass man für solche Handlungen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Verantwortung übernimmt.
Die Affäre hat das Potenzial, den Kanzler zu stürzen. Auch das haben Sie gesagt. Was muss dafür passieren?
Nun, jetzt laufen ja weiter strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Und Herr Scholz wird in den Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft, also das Landesparlament, dort wird er am 19. August ein zweites Mal erscheinen. Und der Enthüllungsjournalist Oliver Schröm, der hat gestern in einem Interview mit dem Tagesspiegel angekündigt, dass Herr Scholz wahrscheinlich noch ein drittes Mal wird erscheinen müssen, weil Oliver Schröm schreibt wohl derzeit ein Buch, das soll heißen Die Akte Scholz. Und dort hat er weitere Enthüllungen angekündigt. Insofern bin ich gespannt, was wir dort noch erfahren werden.
Sie waren ja selbst ein prägender Kopf eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, damals im Bundestag, zum Thema Wirecard. Haben Sie Vertrauen, dass so ein Gremium eine solche Affäre gut aufarbeiten kann?
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein Gremium wie ein Untersuchungsausschuss kein Gericht ist. Das wäre auch falsch, wenn ich jetzt als Politiker oder ehemaliger Politiker urteile, zum Beispiel über Herrn Scholz, sprechen würde. Aber ich glaube schon, dass eine Menge jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist in diesem Puzzlestück, die uns dann ein besseres Bild dieser ganzen Affäre erlaubt. Aber es ist nun mal so, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft, das hat kürzlich ein anderer Journalist, Massimo Bognani, veröffentlicht vom WDR, dass die Staatsanwälte davon ausgehen, dass zum Beispiel E-Mails gelöscht wurden, die also auch nicht im Untersuchungsausschuss zur Verfügung stehen, durch die Hamburger Finanzbehörde, also das Hamburger Finanzministerium. Und das sind natürlich Dinge, da stößt auch ein Untersuchungsausschuss an seine Grenzen. Ich glaube aber, dass jetzt die Daumenschrauben sich anziehen werden, auch gegenüber Herrn Olearius, der auch vor Gericht erscheinen wird, auch gegenüber einer Finanzbeamtin, gegen die ermittelt wird, die davon sprach, dass ihr teuflischer Plan aufgegangen sei. Auch das wurde kürzlich öffentlich. Und diese Finanzbeamtin war bisher, so hat das auch der heutige Kanzleramtschef von Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, geäußert, der hat sich bisher immer auf die berufen als Entlastungszeugin für Herrn Scholz. Insofern könnte es sehr eng werden für den Bundeskanzler.
Der einstige linken Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi, heute Morgen live hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.